Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Hören Sie gleich den ersten Teil der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Explosive Endzeit. Der 11. September 2001 hat unsere Welt plötzlich und nachhaltig verändert, hat sie einen neuen Kurs einschlagen lassen. Wohin führt dieser Kurs? Wer ist der Steuermann? Norbert Lied zeigt einmal mehr auf, dass biblische Prophetie sich bis ins Kleinste erfüllt. Der Herr segne Sie beim Hören dieser Sendung. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Einleitende Gedanken. Der 11. September stellte einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte dar. So war immer wieder zu hören, nichts ist mehr so, wie es war, oder alles wird anders. Und tatsächlich gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg kein anderes Ereignis, das wie die Terroranschläge in New York und Washington unsere Welt so plötzlich und nachhaltig verändert hat. Seit diesem Datum denken die Menschen anders. Die Politiker treffen andere Entscheidungen. Ja, die ganze Welt hat einen anderen Kurs eingeschlagen. Doch es stellt sich die Frage, wohin dieser Kurs führt. Das deutsche Nachrichtenmagazin Focus titelte in einer Ausgabe »Wie der 11. September die Deutschen verändert hat«. Die Bibel spricht in ihren Prophezeiungen deutlich darüber, dass die Menschheit in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu einem letzten Weltreich, einer Weltregierung und Weltdiktatur entgegengeführt wird. Lesen Sie dazu Daniel 2, die Verse 40 bis 43, Daniel 7, die Verse 7 bis 8 und 19 bis 26, Daniel 8, Vers 17 und die Verse 23 bis 27. Dieses Reich wird so beschrieben in Daniel 7, Vers 23, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. Zwei Männer werden in der kommenden neuen Weltordnung eine besondere Rolle spielen. Die Bibel schildert den Diktator eines entstehenden westlichen Bündnisses und den sogenannten Antichristen als Tier in Offenbarung 13, Vers 1 und Vers 11. Hat der 11. September 2001 die Weltherrschaft dieser Tiere in greifbare Nähe gerückt? Totale Kontrolle? Man hat sich im Laufe der letzten Monate an strengere Sicherheitsvorkehrungen gewöhnt. Eine Steigerung der Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ist ebenfalls eine Folge des 11. September. In einem Zeitungsbericht war zu lesen, für Hunde und Katzen gibt es sie schon. Nun sollen auch Menschen einen digitalen Ausweis unter der Haut tragen. Ein per Spritze verabreichter Chip in der Größe eines Reiskorns. Die Informationen ruft ein Lasergerät ab. Die Anbieter werben für ihr Produkt mit folgenden Sätzen. Digital Angel, Name des Chips, zu Deutsch digitaler Engel. Er wird ihr Beschützer sein. Wir werden eine Hybride sein zwischen elektronischer Intelligenz und unserer eigenen Seele. Eine Nummer könnte bereits bei der Geburt zugewiesen werden und somit durch das ganze Leben gehen. Am besten würde man den Mikrochip auf dem Handrücken implantieren, denn das wäre am einfachsten zum Scannen. Seit das Sicherheitsbedürfnis der Bürger durch die terroristischen Aktionen in Amerika überbordet, ist alles möglich und die führenden Köpfe bei ADC, Applied Digital Solutions, die Hersteller des erwähnten Chips, wittern Morgenluft. Diese neue Technik, am besten würde man den Mikrochip auf dem Handrücken implantieren, stimmt genau mit der seit fast zwei Jahrtausenden niedergeschriebenen prophetischen Aussage des Apostels Johannes überein, die uns in Offenbarung 13, Vers 16 und folgende geschildert ist. In Europa, aber auch in Nord- und Südamerika ist man darauf bedacht, diesen Chip bald zu verwenden. Philipp Löpfe, der Chefredakteur des Schweizerischen Tagesanzeiger, schrieb in einem Leitartikel über die Folgen des 11. September, »Das konservative Denken kehrt zurück. Konservative Intellektuelle feiern ein Comeback. Und das konservative Denken liege wieder voll im Trend.« Ulrich Beck, Professor für Soziologie an der Universität München, kommentierte im Tagesanzeiger vom 31. Dezember 2001 die Folgen der Terroranschläge vom 11. September. Wir haben eine Renaissance von Staatlichkeit. eine Globalisierung von Politik und staatlicher Aktivität. Es bestehe die Gefahr eines rapiden Prozesses von Entdemokratisierung. Möglicherweise wird die Weltbevölkerung seit den schrecklichen Ereignissen von New York und Washington auf eine totale Kontrolle als Voraussetzung für eine Weltdiktatur vorbereitet. Heute wird das Material geliefert, das sich der kommende Weltdiktator zunutze machen wird. Was hat die UNO vor? Die UNO hat seit dem 11. September weltweit an Macht und Einfluss gewonnen und sich von einem zahnlosen Papiertiger, der sich in der Vergangenheit oftmals nicht durchsetzen konnte, in einen echten Machtfaktor verwandelt. Sie arbeitet darauf hin, sich in Zukunft direkt in Konflikte einschalten zu können, ohne erst abzuwarten, bis ein Friede zwischen den verfeindeten Partnern ausgehandelt ist. Wie der Informationsdienst Topic vom 2. Februar 2002 berichtet, sagte der britische Premierminister Tony Blair unmittelbar nach den Ereignissen des 11. September: Der Krieg zur Errichtung der neuen Weltordnung wird lange dauern, viele Menschenleben fordern, schmutzig und voller Lüge sein. Schmutzig und voller Lüge wird das kommende antichristliche Weltreich in der Tat sein. Die Bibel spricht eine deutliche Sprache. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit, lesen wir in 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 und 10. Ob der Papiertiger UNO dabei ist, seinen Teil zu einem Weltreich beizutragen, das die Bibel als Bestie beschreibt? Topic beruft sich auf einen Bericht der Kommission für Weltordnungspolitik, nachdem aufgrund der Globalisierung die Nationalstaaten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker überholt seien. Es entstehe zwangsläufig die eine Welt, und deshalb müsse auch ein Weltstaat aufgebaut werden. Um diese eine Welt regieren zu können, müsse die UNO zu einem effizienten Weltsteuerungsinstrument umgebaut werden. Die Nationalstaaten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker seien überholt. In diesem Zusammenhang sind auch die Äußerungen der schweizerischen Politikerin Ruth Dreyfus interessant. Es ist eigentlich unwesentlich zu wissen, ob es die Schweiz in Zukunft noch geben wird oder nicht. Ich persönlich hoffe, dass über die Staaten hinweg ein neuer europäischer Überbau entsteht. Ob die Schweiz innerhalb einer größeren Einheit überlebt oder nicht, ist mir selbst nicht so wichtig. Alice A. Bailey schreibt in ihrem Buch »Die Wiederkunft Christi«, dass sich Christus am UNO-Gründungstag, dem 26. Juni 1945, erneut seinen Anhängern zugewandt habe. Mit anderen Worten, Christus sei an diesem Tag in Gestalt der UNO zurückgekommen. Die UNO steht also hier anstelle von Christus. Das sind eindeutig antichristliche Züge. Auf der Internetseite der Katholischen Volkspartei war zu lesen, dass im Saal des Weltsicherheitsrates der UNO ein Bild festgestellt wurde mit der kleinen Inschrift am unteren Rand: Der Mensch wird über Gott siegen. Die UNO ist die einzige universelle Organisation. Ihr werden immer mehr Machtbefugnisse übertragen mit dem übergeordneten Ziel, Frieden auf Erden zu schaffen. Dabei wird jedoch Gott ausgeklammert. Die politische Lage der einzelnen Völker wird von der UNO analysiert, beurteilt und gegebenenfalls verurteilt. Letzteres bekommt gerade Israel immer wieder schmerzlich zu spüren. Die UNO – erstaunliche Parallelen. Ist die UNO eine Gefahr für die Menschheit? Trägt sie zum kommenden letzten Weltreich und zur Förderung des Antichristentums bei? Vordergründig setzt sich die UNO für Frieden und Sicherheit ein. Doch was geschieht hinter den Kulissen? Samuel Rindlisbacher verweist nachstehend auf erstaunliche Parallelen zwischen biblischer Geschichte und dem heutigen Verhalten der UNO. Im 2. Mosebuch Kapitel 2, die Verse 6 bis 10 steht: Als aber Josef gestorben war, und alle seine Brüder und jenes ganze Geschlecht wuchsen die Kinder Israel, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll ward. da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass ihrer nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, falls sich ein Krieg wider uns erhöbe, zu unseren Feinden übergehen und wider uns kämpfen und aus dem Lande ziehen. Doch diese klugen Maßnahmen brachten nichts ein. Es kam so weit, dass Pharao die leitenden Hebammen zu sich zitierte und ihnen folgenden Befehl erteilte: Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, deren eine Schifra, die andere Pua hieß. Er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so sehet auf der Stelle nach. Ist es ein Sohn, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasset sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie ihnen der ägyptische König befohlen hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da ließ der König die Hebammen rufen und fragte sie: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasset? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Weil die hebräischen Frauen nicht sind wie die ägyptischen, sie sind lebhafter, ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Dafür segnete Gott die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Vers 15 bis 20. Als auch diese Maßnahme fehlschlug, befahl der ägyptische Herrscher kategorisch: Werfet alle Söhne, die geboren werden, in den Nil. In Vers 22. Damit fand in der Menschheitsgeschichte der erste staatlich legitimierte Massenmord an Kindern statt. Doch das Ergebnis war nicht etwa der Untergang des jüdischen Volkes, so wie es der ägyptische Pharao gehofft hatte, sondern dieses grausame Vorgehen brachte Israel Mose, den Erlöser, der das jüdische Volk im Auftrag Gottes aus der Knechtschaft Ägyptens führte. Der Todesschrei der Kinder wurde letztlich zum Siegesschrei der Kinder Israel. Etwa 1440 Jahre später waren es wieder Schreie getöteter Kinder, die einen Erlöser ankündigten. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den Erlöser Jesus Christus. So heißt es in Matthäus 2, die Verse 1 bis 6: Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er berief alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Christus, der Erlöser, nicht nur Israels, sondern auch der ganzen Welt wird geboren. Und wieder findet ein staatlich verordneter Massenmord an Kindern statt. Wir lesen in Matthäus Kapitel 2, die Verse 16 bis 18: Da sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, ward er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Kneblein töten, die zu Bethlehem und in allen ihren Grenzen waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundigt hatte. Da wurde erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, den Propheten, der da spricht: Eine Stimme ist zu Rama gehört worden, viel Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Ist das nicht interessant? Wenn Gott Heilsgeschichte schreibt, sei das durch Mose, die Erlösung des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens, oder durch Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha alle Sünden dieser Welt auf sich nahm und dadurch eine ewig gültige Erlösung erwirkte, fährt immer der Teufel dazwischen und vernichtet durch einen staatlich legitimierten Massenmord viele tausend Kinder. Am 3. März 2002 ist die Schweiz als letztes Land, der Vatikanstaat ist kein Land im herkömmlichen Sinne, der UNO beigetreten. Was aber will die UNO? Laut ihrer Charta will sie den Weltfrieden und die internationale Sicherheit fördern und erhalten. Ihr erklärtes Ziel ist die Förderung freundschaftlicher Beziehungen auf der Grundlage von Gleichberechtigung und Selbstbestimmung unter allen Völkern. Die UNO will die Zusammenarbeit der Staaten fördern und damit zur Lösung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Probleme der Welt beitragen. Dabei dürfen weder Unterschiede von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion eine Rolle spielen. Insbesondere richtet die UNO ihr Augenmerk auf die Einhaltung der Menschenrechte und die Gewährung der Grundfreiheiten für jedermann. Das Eidgenössische Departement des Äußeren, EDA, schreibt über die UNO: Die Organisation der Vereinten Nationen ist die einzige universelle Organisation. Ihre zentralen Themen sind Sicherheit und Frieden, Menschenrechte, Förderung der Wohlfahrt, Abbau sozialer Gegensätze und humanitäre Hilfe sowie Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Wenn man über diese Zielsetzungen nachdenkt, könnte man in einen Freudentaumel ausbrechen. Daneben aber werden auch viele Dinge verschwiegen, die ein ganz anderes Licht auf die UNO werfen. Einige Beispiele. Erstens, die UNO rührte keinen Finger, als 1994 in Ruanda 800.000 Menschen umgebracht wurden, obwohl sie von den Mordplänen wusste. Zweitens, 1995 wurden im bosnischen Srebrenica unter den Augen der UNO-Truppen 8.000 Männer von ihren Familien getrennt und danach erschossen. Drittens, Ende des Jahres 2000 wurden in Israel 3 israelische Soldaten von palästinensischen Extremisten entführt. Dieses Geschehen wurde zufällig von Vertretern der UNO gefilmt. Kofi Annan, der Generalsekretär der UNO, bestritt anfänglich die Existenz dieser Aufnahmen. Später verhinderte er eine Einsichtnahme in das unzensierte Material und blockierte damit die rechtzeitige Verfolgung der Täter. Viertens, das kleine Land Andorra, 170.000 Einwohner, wurde im Juli 2001 durch den UNO-Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen wegen fehlendem Sexualunterricht in den Schulen kritisiert. Fünftens, des Weiteren hat die UNO dem Staat Kirgisien befohlen, die lesbische Liebe zu legalisieren. Ich wiederhole, bevor Mose das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens führte, wurden durch einen staatlichen Befehl tausende unschuldige Kinder brutal umgebracht. Als der Erlöser Jesus Christus, der die Sünde dieser Welt auf sich lud, auf diese Erde kam, wurden auf Befehl der Regierung in der ganzen Umgebung Bethlehems alle kleinen Jungen im Alter von 2 Jahren und darunter getötet. Und heute ist die einzige universelle Organisation wieder dabei, Hunderttausenden, ja Millionen von Kindern das Leben abzusprechen. So hat beispielsweise der Menschenrechtsausschuss der UNO am 27. Juli 2001 Guatemala aufgefordert, die Abtreibung zu legalisieren. Der ehemalige UNO-Delegierte von Guatemala sagte dazu: Der Westen hat den armen Ländern alles abgenommen. Das Letzte, was uns blieb, sind unsere Kinder und unser Glaube. Der Westen nimmt uns unseren Glauben weg und jetzt unsere Kinder, also unser Sozialhilfesystem. Italien wurde von der UNO verurteilt, weil italienische Ärzte das Recht haben, aus Gewissensgründen eine Abtreibung zu verweigern. Die UNO hat im Jahr 2000 Pakistan gedroht, ihr 250 Millionen Dollar Nahrungshilfeprogramm einzustellen, wenn nicht gleichzeitig 35 Millionen Dollar für Geburtenkontrolle und Abtreibung bereitgestellt würden. Und erst kürzlich hat die UNO unter den 5 Millionen Afghanistan-Flüchtlingen im Iran und Pakistan Abtreibungspakete verteilt, welche die sogenannte Pille danach enthielten. Millionenfach erhebt sich das Geschrei von Kindern, die im Mutterleib zum Teil bestialisch ermordet wurden und nie zur Welt kamen. Das sind erstaunliche Parallelen zu geschichtlichen Ereignissen, die uns in der Bibel berichtet werden, die aber heute in noch viel größerem Ausmaß und weltweit geschehen. Der Kindermord am Nil brachte für Israel die Erlösung aus der Knechtschaft Ägyptens. Der Kindermord in Bethlehem bescherte der Welt den Heiland, der für die Sünden der Menschen starb. Was wird uns der heutige weltweite Kindermord bringen? Könnte es sein, dass wir heute wieder vor einer Wende stehen? Nachdem der Pharao die israelitischen Kinder umbringen ließ, ging er Jahre später mit seinem Heer unter. Mose aber errang als von Gott gesandter Erlöser für sein Volk den Sieg. Einige Zeit nach dem Kindermord in Bethlehem starb Herodes der Große. Seine Macht endete mit seinem Tod. Aber der Siegeszug Jesu, den Herodes mit seinem Verbrechen vernichten wollte, war nicht mehr aufzuhalten. Wird das mörderische Handeln der UNO an unzähligen Kindern dieser Welt, hinter dem zweifellos der Menschenmörder von Anfang an steht, wie er in Johannes 8, Vers 44 genannt wird, bald die angekündigten Gerichte nach sich ziehen und der Welt den Herrn Jesus Christus das zweite Mal bringen? Es ist vielleicht schon später auf der Weltenuhr, als wir meinen. Bis soweit Saumel Rindlisbacher. Das weiße Pferd. Beim Öffnen des ersten Gerichtssiegels geschieht Folgendes. Wir lesen in Offenbarung 6, Vers 2: Und ich sah, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Die Farbe des Pferdes deutet auf Reinheit und Gerechtigkeit, seine Gestalt auf Macht hin. Dass der Reiter siegend auszieht, könnte ein Hinweis auf seinen großen politischen und militärischen Erfolg sein. Interessanterweise gibt sich auch die UNO einen Anspruch auf Reinheit, Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit. Weiß ist ihre Farbe. So sind zum Beispiel auch UNO-Fahrzeuge weiß gestrichen. Dass die Düsseldorfer Grafikerin, Malerin und Porträtistin Elisabeth von Janotar-Pzowski im Auftrag des Weltverbandes der Gesellschaften für die Vereinten Nationen als neuen Friedensboten ein weißes Pferd entworfen hat. Am 23. September 1983 hat die Künstlerin das Original feierlich in New York übergeben, wo es einen Ehrenplatz im UN-Gebäude bekam. Der Weltverband gibt seit 1966 eine Kunstserie heraus. Künstler wie Salvador Dali, Marc Chagall schufen Originale, die dann in einer Auflage von jeweils 1000 Kunstdrucken verkauft werden. Von dem Erlös veranstaltet der Weltverband Seminare, welche die Idee der friedlichen Zusammenarbeit der Völker und das Verständnis für die UN fördern sollen. Auch Elisabeth von Janotar-Pzowski, die in den letzten Jahren einem großen Publikum vor allem durch Briefmarkenentwürfe für die Bundespost bekannt wurde, stiftete ihr weißes Pferd für den guten Zweck. Es stellt die friedliche Vereinigung der 5 Kontinente dar und die Stärke, die durch Frieden und Einigkeit zu erreichen ist. Am Kopf trägt das weiße Pferd eine Kokarde mit dem UN-Emblem, an dem Bänder in den 5 Farben der Kontinente flattern. Außerdem wird das Janotar-Pferd auch die offiziellen Ersttagsbriefe zieren, welche die UN-Postverwaltung für ihre neue Briefmarkenserie mit den Flaggen aller Nationen herausgibt. Könnte die UN zu dem weißen Pferd werden, auf das sich die künftige weltpolitische Leitfigur, das erste Tier aus Offenbarung 13, setzen wird? Das Tier mit den 10 Hörnern. Der Prophet Daniel sah in einer Vision ein viertes Tier mit 10 Hörnern, in Daniel Kapitel 7, Vers 7 und 23. Es wird als letztes Weltreich geschildert, das die ganze Welt fressen, das heißt einnehmen wird. Die UNO hat 2001 den sogenannten Brahimi-Bericht herausgegeben, über den Lukas Zink schreibt: Wer den Brahimi-Bericht studiert, wird, sofern er nicht bereits dem Tiefschlaf verfallen ist, aus seiner politischen Träumerei schockiert aufwachen. Darin verabschiedet sich nämlich die heutige UNO radikal von Friedensbemühungen am Verhandlungstisch. Neu geplant ist eine Weltmilitärdiktatur mit eigenem Geheimdienst. 5 Kriege sollen gleichzeitig möglich sein, und zwar mit solch geballter Macht und Brutalität, dass auf Seiten der UNO-Truppen nur ein Sieg in Frage komme. Die Welt soll in Zonen eingeteilt werden, welche unter der Oberaufsicht der UNO im Verbund mit Regionalmächten und Nichtregierungsorganisationen sowie großen Wirtschaftskonzernen gelenkt werden soll. Anderen Meldungen zufolge schlägt zum Beispiel der Club of Rome vor, die Welt in 10 Zonen einzuteilen. Geht es dabei um das Tier mit den 10 Hörnern aus Daniel 7 und Offenbarung 13? Wenn die Welt tatsächlich in 10 Zonen eingeteilt wird, werden diese von 10 Königen, wie sie in Offenbarung 17, Vers 12 erwähnt werden, unter UNO-Oberhoheit regiert. Letztlich geben diese 10 Machthaber dem Tier ihre Macht, Vers 13. Und dann ist das antichristliche Reich perfekt. Wir leben seit dem 11. September 2001 in einer höchst brisanten Zeit. Zweimal Babylon. Seitdem die UNO praktisch alle Nationen unter ihre Fittiche genommen hat, dürfen wir uns vorsichtig fragen, ob sie sich nun zum endzeitlichen Babel hin entwickelt. Man ist tatsächlich dabei, das größte aller menschlichen Ziele zu verwirklichen, und zwar die Vereinigung der Menschheit in einem antichristlichen Weltsystem. Unter dem Deckmantel der UNO? In der Apokalypse ist ja immer wieder vom endzeitlichen Babylon die Rede, das im letzten Weltreich eine bedeutende Rolle spielen wird. So zu lesen in Offenbarung 14, Vers 8, 16, Vers 19, Kapitel 17 und 18. So heißt es beispielsweise über diesen Machtfaktor Babylon in Offenbarung 14, Vers 8, das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. In der Bibel wird deutlich zwischen einem politisch-wirtschaftlichen und einem religiösen Babylon unterschieden. Lesen Sie dazu Offenbarung Kapitel 17 und 18. Vielleicht ist das der Grund dafür, weshalb der Vatikan nicht der UNO angehören will. Stellt etwa die UNO das politisch-wirtschaftliche und der Vatikan zusammen mit der Ökumene das religiöse Babylon dar? Jedenfalls wird dieses religiöse Babylon in der antichristlichen Zeit vom politisch-wirtschaftlichen Babylon zerstört werden, so sagt uns Offenbarung 17, Vers 16. In der UNO spricht man bereits hinter vorgehaltener Hand von der Abschaffung der Religion. So fand kürzlich eine Veranstaltung des Europaparlaments statt unter dem Thema »Die Rolle der Religion in der internationalen Politik«. Darüber war zu lesen: In flammenden Reden forderten vor allem niederländische und französische Redner, Religionen und Kirchen den öffentlichen Raum zu versperren. Die Terroranschläge vom 11. September hätten gezeigt, wohin Religion führen könne. Die Presse in England und Australien geht noch einen Schritt weiter und fordert gar die Auslöschung jeglicher Form von Religion. Der Australier Peter Singer, Professor für Bioethik in den USA, meinte in der australischen Zeitung Age: Die einzige gute Religion ist eine aussterbende Religion.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Leider ist die gehörte Broschüre »Explosive Endzeit« nicht mehr erhältlich in unserem Verlag. Wir machen Sie jedoch gerne auf die vielen anderen wertvollen Artikel aus unserem Verlag aufmerksam. Stöbern Sie doch einmal ein bisschen in unserem Verlagskatalog, den wir Ihnen gerne und ganz unverbindlich zusenden, oder noch besser, gehen Sie auf unsere stets aktualisierte Internetseite mit unserem Online-Shop. Hier nun Ihre Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Unsere Homepage lautet www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.